Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und ich habe heute die Iris Kirschner, ihres Zeichens Reisejournalistin und Fotografin oder umgekehrt Fotografin und Reisejournalistin zu Gast. Die Iris wohnt normalerweise am Bodensee, ist aber auch teilweise einen kleinen Rückzugsort im Tessin. Und das soll auch unser Thema heute sein. Das Tessin ist ja so ein bisschen die Sonnenstube der Schweiz, liegt sehr weit im Süden, ist schon ein bisschen italienisch von der Anmutung her. Und die Iris, weil sie sich eben im Stile der großen Schriftsteller wie Hermann Hesse, Max Frisch, Gerhard Hauptmann zurückzieht, um ein bisschen kreativ tätig zu sein im Tessin, gerne mal, ist eine große Tessin-Kennerin, hat auch zwei Reiseführer geschrieben. Das heißt, den einen gibt es schon, das ist der Lago Maggiore beim Kompass. Und in Arbeit ist gerade Gratwandern in der Südschweiz, wo eben auch das Tessin eine Rolle spielt. Deswegen freue ich mich sehr, die Iris heute zu begrüßen. Hallo Iris.
Hallo Kerstin, ich freue mich auch sehr, über das Tessin plaudern zu dürfen.
Ja, und muss gleich in eigener Sache noch was vorausschicken. In einer der nächsten Outdoor-Ausgaben, nämlich in der 423, die am 7.3. am Kiosk ist, ist auch eine schöne Tessin-Geschichte von dir drin. Also wer über das Hören raus noch ein bisschen was nachlesen will, entweder in den Führern von der Iris oder einfach die 423 Outdoor kaufen. Jetzt habe ich ja schon gesagt, dass das Tessin gerne genutzt wurde von den großen unserer Schriftsteller, um sich zurückzuziehen und ein bisschen kreativ zu werden. Hermann Hesse hat sich auch, glaube ich, zum Schluss ganz im Tessin niedergelassen und hat eigentlich sehr schön beschrieben, was das Tessin für ihn ausmacht. Hier ist die Sonne intensiver und wärmer, die Berge sind röter, hier wachsen Kastanien, Trauben, Mandeln und Feigen. Die Menschen sind gut, wohlerzogen und freundlich. Liebe Iris, ziehen dich denn ähnliche Aspekte des Tessins an?
Ja, in jedem Fall. Also wir sind gestern von den Nordalpen wieder ins Tessin, in die Südalpen gefahren und haben auch dann ganz krass das wieder erleben dürfen, wie anders auch das Licht hier auf der Südseite ist. Also einfach viel klarer, brillanter. Es ergreift einen irgendwie eine Heiterkeit. Das finde ich ganz interessant.
Also tatsächlich intensiver, wie der Olle Hesse geschrieben hat.
Genau. Ich möchte aber dich kurz korrigieren. Am Anfang hast du mich als jemand vom Bodensee vorgestellt und ich komme aus dem Dreiländereck, also von der grünen Grenze Basel.
Ja, gut. Ganz im Süden vom Schwarzwald, wo es schon in den Bodensee übergeht.
Genau.
Okay, ja. Kleine aber geografische Unschärfe. Grob wusste ich ja schon, wo du herkommst.
Nee, aber es ist tatsächlich so, die Atmosphäre und auch die Landschaft, die inspiriert unheimlich. Also ich kann nur sagen, man wird hier sehr kreativ. Ich bin da nicht die Einzige, ja.
Also nutzt es dann wirklich auch, um die Gedanken freier rennen zu lassen, genau. Und freier zu atmen. Genau. Magst du ganz kurz ein bisschen was nochmal zur Lage des Tessins sagen? Weil ehrlich gesagt, ich weiß, wo es ist. Ich war auch schon da. Aber um so genau zu wissen, wo es liegt, ich gucke immer gerne nochmal eine Karte.
Ja, also der Gotthard trennt quasi von den Nordalpen. Und das Tessin zieht sich südlich vom Gotthard bis runter in die Mendrisio-Gegend, Chiasso, wo es dann übergeht zum Comasee und Locarno, Lago Maggiore. Dort nimmt das Tessin etwa ein Drittel vom Lago Maggiore ein und der Umgebung. Und von dem Haupttal Valle Ventina ziehen sich dann auch Seitentäler tiefer in die Alpen rein. Aber es ist eben alles noch auf der Südseite der Alpen, ja.
Weil gefühlt ist es ja eigentlich schon Italien, gerade wenn du die großen oberitalienischen oder norditalienischen Seen erwähnst, Como See, Lago Maggiore, da fühlt man sich ja eigentlich schon direkt wie in Italien. Wie ist denn das? Ist das fühlt man sich da auch schon ein bisschen italienisch angehaucht, eher Dolce Vita als Schweizer Gründlichkeit?
Es ist sehr italienisch, würde ich behaupten. Also, Schweizer Gründlichkeit, die bringen dann die Deutschschweizer mit, die sich hier auch sehr wohl fühlen und viele Häuser oder Rustico, sagt man ja hier, viele Ferienhütten bewohnen, aber eben auch renovieren, erhalten. Also von daher hat das auf jeden Fall einen Vorteil. Viele Alphütten auch verfallen, weil hier... Mhm. Hier ist ja quasi, schreitet die Landflucht ja auch ein bisschen fort und Alpsiedlungen werden eben verlassen. Aber eben, in der Schweiz wird daraus Kapital geschlagen. aber ich finde es ganz positiv, so werden einfach diese alten Steinhäuser erhalten. Und das Patriziato, also die Bürgergemeinde der verschiedenen Dörfer, die kümmert sich eben auch um den Erhalt von dem Kulturerbe und renoviert verfallene Hütten und funktioniert sie zu Wanderherbergen um. Und das ist eben auch das Besondere hier im Tessin. Also ich habe selten so schöne Hütten gesehen wie...
Und das ist ja auch eine ganz besondere Bauweise. Gerade so ein Rustico ist ja eher ein Schichtwerk oder zumindest haben sie geschichtete Dächer oft.
Ja, also das genau, oder also Steinhäuser.
Mhm. Aber eben auch diese Platten auf dem Dach sind genau, ja eigentlich auch was ganz Besonderes.
Die Steindächer, das macht es eben auch besonders hier. Wobei da noch das vermehrt in den Maggia-Tälern auftaucht. Also Maggia-Tal, Centovalli und Sernone. Also das sind die Täler, die von Locarno aus nach Westen und Norden ziehen. Mhm. Und zum Beispiel im oberen Valle Ventina ist es dann aber nicht mehr ganz so gegeben. Da sind es oft Blechdächer.
Okay, also da verliert sich das mit den Steindächern wieder.
Genau, das ist je nach Tal sind so ein bisschen andere Traditionen.
Jetzt hatten wir es ja schon so ein bisschen das Spannungsverhältnis zwischen Alpen und Seen. Wo bist du denn lieber unterwegs? Auf den Bergen ober oder an den Seen tatsächlich?
Ja, beides. Das beides. Macht ja die tolle Mischung hier aus. Also man hat einfach das Mediterrane und das Alpine auf engstem Raum und hat eine unglaubliche Vielfalt an Pflanzen, an Gesteinen und Wandern mit Blick zu den Seen, das ist natürlich auch toll.
Und man kann das sogar auf einer Tagestour miteinander verbinden, wenn du sagst, dass
ja, auf jeden nah Fall. Auf jeden
also
Fall.
Wirklich vom Seeufer auf den höchsten Gipfel hoch.
Da muss man dann schon auch ein bisschen fit sein. Das Relief hier ist schon sehr rau, was natürlich dazu verleitet, dass man das insgesamt nicht so richtig einschätzen kann. Also wenn es jetzt schon sehr sommerlich unten an den Seeufern ist und alles prächtig gedeiht, dann fängt ganz oben noch sehr zaghaft der Frühling an und das können eben auch noch größere Schneefelder unterwegs den Wanderweg etwas blockieren. Da müsste man sich einfach über die Webcams informieren, ob denn, was weiß ich, auf 2000 Metern schon eine Wanderung möglich ist.
Wie anspruchsvoll ist es denn überhaupt, da zu wandern? Das ist ja einmal doch das relativ, dass es steil und schnell hochgeht und eben mit dem Wetter man da einfach ein bisschen gucken muss und Altschnee. Ist es sonst eher anspruchsvolleres Terrain oder ist es auch gut für Einsteiger?
Ja, also ist auch wieder eine schöne Mischung. Die Gebirgstouren sind doch schon eher anspruchsvoll. Aber
auch ausgesetzt oder?
Ja, sehr steil. Und ausgesetzt. Das sind oft so alte Alpwege. Teilweise sind es sogar Treppenwege. Also das ist unglaublich, was hier unsere Vorfahren gemeistert haben. Also es sind teilweise wunderschön angelegte Mulattiere, nennt man die ja. Maultierpfade.
Also Maultierpfade.
Genau, mit Stein gepflastert, aber eben sehr, sehr steil teilweise.
Und von der Orientierung her, ist das gut ausgeschildert oder sieht man denn eben diese Mulattiere, die Maultierpfade, oder ist es knifflig, muss man guten Orientierungssinn haben?
Perfekt ausgeschildert. Also ganz weit. Wirklich perfekt. Also da kann er sich schlecht verlaufen, finde ja. ich. Und es gibt aber auch viele leichte Wanderungen, einfach dann im Talgrund der mhm. verschiedenen Täler. Was weiß ich, Val Bavona zum Beispiel, wo man dann dem Transhumanza-Weg folgen kann.
Also der Schafweidewirtschaft oder Viehweidewirtschaft.
Genau. Und mhm. der ist ja so als eine Art Lehrpfad eingerichtet. Oder an diversen Fluss- oder Bachufern gibt es sehr schöne, einfache Wege. Es gibt aber auch in der mittleren Kategorie zum Beispiel auf halber Höhe über dem Lago Maggiore einfach von Maiensees zu Maiensees wandern. Mhm. Das ist auch wunderschön. Man hat die ganze Zeit Seeblicke. Also es muss nicht immer ein Gipfel sein.
Sind die denn noch bewirtschaftet, die Maiensässe? Kann man da einkehren? Das ist ja so die erste Alm, wo man das Vieh hochgetrieben hat.
Genau. Nee, eher selten.
Okay. Also so Almwanderwege, wie man es teilweise aus Österreich kennt, ist eher schwierig.
Nee, also da... So eine gute Infrastruktur gibt es hier nicht. Also auch viele Hütten dienen als Selbstversorgerhütten, wo man eben teilweise die Sachen selber mitbringen muss. In vielen Hütten gibt es aber auch so ein kleines Lebensmittellager, wo man dann gegen einen Obolus sich Spaghetti und diverse Zutaten einkaufen kann. Und es gibt auch immer ein Getränkedepot, das finde ich eben auch sehr schön. Also insgesamt.
Es läuft auf Vertrauensbasis.
Genau.
Dann. Also die Leute verlassen sich drauf, dass man dann auch wirklich zahlt. Da muss man natürlich ein bisschen an die Ehrlichkeit appellieren.
Genau. Und dass man es einfach auch so hinterlässt, wie man es gerne antreffen würde. Und dann ist, also dort ist die Infrastruktur wirklich perfekt. Aber wie gesagt, es gibt dann kein Abendessen, was eingekocht wird oder so. Und es ist dann auch dadurch natürlich finanziell sehr günstig. Also es gibt schon Hütten, Selbstversorgerhütten, wo man für 13 Franken übernachten kann. Das ist so zwischen 18 und 30 Franken muss man dann so rechnen für die Übernachtung.
Und kann sich vorher erkundigen, ob eben ein Lebensmittellager da ist und, oder ob man sein
ganzes
Programm selber
hochträgt. Genau, das wird im Internet sehr gut kommuniziert. Und es gibt sogar oft eine Dusche. Finde ich auch ganz toll.
Ja,
also, und es ist immer Holz vorhanden, wo man anfeuern kann. Also
braucht man da einen Schlüssel? Also ich kenne es von Norwegen, dass man da eben so einen DNT-Schlüssel oft braucht für die Selbstversorgerhütten.
Eher selten. Also das ist je nachdem. Es gibt viele, die einfach offen sind von während der Saison. Also da muss man sich einfach erkundigen. Oft einfach von Mai bis Oktober.
Erkundigt man sich da im nächsten Talort einfach in der Touristinformation oder gibt es da eine?
Also im Internet
wird im das Internet
ganz gut kommuniziert.
Gibt es da eine Seite, wo diese ganzen Hütten gelistet
sind? Ja, das ist, glaube ich, cappanetti.ch.
Okay, würde ich sehr, sehr gerne in den Shownotes angeben. Kannst du mir die im Nachgang einfach nochmal kurz
mailen?
Ja, dann verlinke ich, weil das ist ja eine super Info, wenn man sich das nicht einzeln pro Tal zusammenfummeln muss, wo man wie übernachten kann. Das war total gut.
Aber ja, oft reicht es ja einfach auch, wenn man den Namen der Hütte eingibt und dann kommt es.
Gut, auch wenn man so eine gesammelte Infoadresse hat, ist natürlich super. Jetzt sind wir schon beim Thema Übernachten und ich wollte dich eigentlich noch fragen, magst du lieber Tagestouren oder Mehrtagestouren im Tessin?
Ich bin ein Fan von Mehrtagestouren, weil man einfach viel besser Abstand vom Alltag bekommt. Mhm. Und wenn man auf der Höhe bleibt, dann hat man natürlich auch den wesentlich besseren Panoramagenuss, als immer wieder in den Talgrund zu steigen und dann Ja, zwischen tiefen Flanken zu übernachten. Ich bin ein Aussichtsmensch, also ich liebe die Aussicht und es gibt einfach so ein Gefühl von Weite und frei atmen und das gefällt mir schon sehr gut. Und da ist das Tessin prädestiniert dafür. Also es gibt wunderschöne Gratrouten, wo man wirklich eine Woche auf der Höhe bleiben kann. Sie sind teilweise relativ anspruchsvoll. Mhm. Aber das ist ein Genuss und auch mit dem Grund, warum wir jetzt noch so ein Buch herausbringen im Bergverlag Rota über Gratwandern Südschweiz.
Ja. Ja, ich hatte mir auch so eine kleine Notiz gemacht, dass es eigentlich ein Paradies für Freunde von Höhenwegen ist. Da gibt es die Via Adra, Via Idra, genau, die relativ neu ist. Die Via Alta Valle Maggia, da hattest du auch schon eine schöne Geschichte in Outdoor drin drüber. Genau. Gibt es denn einen Lieblingshöhenweg, den du unseren Hörern, Lesern ans Herz legen möchtest?
Oh, schwer zu sagen. Es sind alle wunderschön. Also
ja.
Also was mir jetzt schon wirklich sehr gut gefallen hat, weil er eben auch nicht so anspruchsvoll ist. Und zwar kann man, das ist Val di Colla, das ist ein Tal bei Lugano, was ich von Lugano so nordöstlich reinzieht. Das kann man komplett auf dem Kamm umrunden und ist eben auch nicht so anspruchsvoll wie jetzt die anderen Wege. Mhm. Was weiß ich, zum Beispiel die alte Via Valle Maggia oder Verzasca, die sind sehr anspruchsvoll. Und Val di Colla, das ist so eigentlich eine gemütliche Kammwanderung, die man über mehrere Tage ausdehnen kann und hat einen fantastischen Blick eben auch rüber in die Lombardei zum Comasee und hat ganz schöne Unterkunftsmöglichkeiten.
Und das ist auch so Selbstversorgerhütten sind das?
Nee, eben. Also das sind dann bewirtschaftete Hütten.
Und das wird dann ein bisschen teurer, ne? Also da bist du nicht mal mit 18 bis 30 Franken bei.
Genau, da muss man so bei einer bewirtschafteten Hütte mit Halbpension muss man so zwischen 70 und 80 Franken rechnen.
Das entspricht ungefähr Euro auch, oder? Momentan
ja,
wieder Kurs so ungefähr eine 1:1, nur um eine Hausnummer zu haben. Ist der denn auch als dieser Weg ausgeschildert?
Er ist gut ausgeschildert.
Ja, aber mir ging es darum, heißt der auch so? Wie du gesagt hast.
Es ist jetzt keine Alta Via oder so.
Okay. Also
als Eigenname. Mhm. Man fährt dann von Lugano auf den Monte Bre und kann dann von dort eben den Monte Boglia besteigen. Und von diesem Monte Boglia zieht sich dann eben diese Kammwanderung bis zum Monte Bra. Nee, nicht Bra, wie heißt der? Bar, zum Monte Bar und dann kann man absteigen wieder in den Talgrund. Also man hat dann so etwa, ich weiß nicht, 3 Tage.
Okay.
Und was ich auch landschaftlich ganz toll finde, ist eine Kammwanderung rund um das Valle Maggia. Da wurde ja im vorletzten Jahr wurde die Route verlängert, eben auf die andere Talseite.
Also das ist die Alta Via Valle Maggia in Verlängerung.
Genau. Mhm. Und dann kann man doch schon, glaube ich, so 10 Tage unterwegs sein.
Und da ist man auch in bewirtschafteten Hütten oder Selbstversorgerhütten?
Es sind fast alle bewirtschaftet.
Okay.
Ja. Und was wir jetzt eben im nächsten Outdoor vorstellen, ist eine Kammwanderung am Pizzo di Claro. Das ist ein wunderschöner, sehr prägnanter Gipfel über Bellinzona und dort kann man, das ist eben auch nicht so anspruchsvoll, kann man dem Kamm in einer 1-2-Tages-Wanderung folgen und hat auch einen Traumblick und kann in dieser Cabana Progoldone übernachten, die eben auch sehr zu empfehlen ist, weil einfach auch wunderbar gekocht wird.
Ah, also das klingt ebenso wie die Kammwanderung bei Lugano, die bei Lugano startet, ganz einsteigertauglich aus. Also wenn man in das Höhenwandern im Tessin einsteigen will, würde ich die 2 Wege vielleicht empfehlen können.
Also für Familien ist das auch
Also keine Klettersteigpassagen dabei. Nein. Man muss kein Klettersteigset mitschleppen.
Genau.
Apropos mitschleppen, was sagst du, muss auf alle Fälle mit, wenn ich jetzt im Tessin wandere? Du hast ja schon angesprochen, ja, das dass es oben da sehr viel kühler sein kann. Also eine dicke Jacke. Du hast ja schon gesagt, dass man sich da manchmal täuscht, wenn man unten losgeht und kommt oben raus und da ist dann doch mal noch Altschnee. Also eine dicke Jacke gehört auf alle Fälle noch mit oder eine Wärmejacke?
Auf jeden Fall. Also ich bin gerne gewappnet für alle Wetter und das kann ich einfach nur weiterempfehlen. Also immer ein Softshell. Mhm. Und
Mütze, Handschuhe würdest du empfehlen? Gerade so in den Höhenlagen?
Doch, dünne Handschuhe finde ich schon auch sehr angebracht. Selbst also gerade in den Übergangszeiten, ja. Frühling, Sommer, da kann man sich doch sehr verschätzen. Mhm. Also so im Bereich Mai, Juni kann es schon sehr extreme Unterschiede haben.
Das sind immer noch die Alpen, das darf man einfach nicht vergessen.
Ja, eben. Und dann natürlich Wind- und Regenschutz auf jeden Fall.
Und Trekkingstöcke, ja, nein, würdest du eher empfehlen, also, wenn du sagst, die Wege sind ausgesetzt?
Auf jeden Fall. Man kann, gerade für die Abstiege ist es, ich finde es essentiell, weil sonst hat man, oder mir geht es zumindest so, meine Knie mögen das nicht, so steile Abstiege. Nee. Und ich kann unheimlich gut mit Stöcken dann das Gewicht reduzieren. Und da kann ich auch noch eine zusätzliche Empfehlung geben. Nach einem steilen, langen Abstieg, wenn dann so ein Bach in der Nähe ist, reinsteigen, egal wie kalt er ist.
Das kann echt ganz schön frisch sein.
Es ist für mir eine Wohltat und danach sind sie wie wiederbelebt und wie neu.
Aber es ist schon eine Überwindung in so ein kühles Gebirgsbächlein, das vielleicht aus dem Altschneefeld noch rausströmt.
Aber es hilft, also man hat dann wirklich keinen Muskelkater, keine Schmerzen. Ich finde das toll, ich habe das gern, ja.
Okay, kurze Überwindung, zack, rein. Apropos Wasser. Muss man viel Wasser mitnehmen oder findet man überall Brunnen oder klare Bächlein, wo man Wasser holen kann?
Also in jedem Fall 1 bis 2 Liter mitnehmen, empfehle ich. Mhm. Es gibt natürlich, ja, je nachdem, welche Route man wählt, in den Mainseen gibt es immer Brunnen. Und ja, bei Berg, also Bergbächen wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, wenn jetzt Vieh in der Nähe ist, würde ich es jetzt nicht unbedingt nehmen. Also da muss man dann schon schauen, dass man das Wasser an Quellen nimmt.
Wird noch viel mit Vieh bewirtschaftet?
Ja.
Die Alpen?
Ja, doch schon.
Mhm. Also muss man auch ein bisschen auf Kühe achten oder wie sind da deine Erfahrungen?
Na, das sind schon mehr Ziegen.
Ziegen?
Mhm. Ja, mehr Ziegen, hier und da Schafe. Kühe eher im Talgrund.
Ja, aber die Wege führen auch über die Weideflächen, sodass man ein bisschen Obacht geben muss, oder?
Nö, weniger.
Weniger.
Also sind weiter oben sind es schon hauptsächlich Ziegen und im Fall, dass es mal so Hochebenen gibt, dann sind schon auch Kühe unterwegs oder einfach Rinder.
Ja gut, aber Jungchen. Da kann man wirklich die normale Vernunft walten lassen und die Viecher
nicht aufscheuchen,
wenn sie Junge haben, nicht zu nah rangehen.
Und so ist es.
Das Übliche, wie was einem der gesunde Menschenverstand dann auch so sagt.
Einfach in Ruhe lassen.
Den Ziegenbock nicht provozieren.
Na, mit Ziegen hat man eigentlich keine Probleme. Die sind immer sehr neugierig und ganz lustig drauf.
Okay, hast die besten Erfahrungen gemacht bisher, alles klar.
Genau.
Wie bist du denn unterwegs? Gehst du eben in die Hütten oder nimmst du auch mal ein Biwakzelt mit? Zeltest du vielleicht auch mal wild, was ja oft geduldet
ist? Also das ist ja so eine Grauzone mit diesen Wildzelten. Wir nennen es eigentlich Biwakieren. Das heißt, zur Abenddämmerung aufgeschlagen, zur Morgendämmerung wieder abgebaut und der Platz so verlassen, dass man überhaupt nicht sieht, dass da jemals jemand campiert hat. Und wer das so hält, ich glaube, der wird auch keine Probleme bekommen. Ansonsten ist es eben eine Grauzone und nicht so nicht so erlaubt. Wie soll man das ausdrücken? Also im Wald ist es sowieso nicht erlaubt und auf Kämmen und Graten wird es toleriert, aber es soll kein Dauercamp sein. Also tagsüber soll das abgebaut sein.
Ja. Und die Hütten- und Unterkunftsdichte, so wie du es geschildert hast, ist ja so, dass man nicht darauf angewiesen ist. Ne?
So ist es. Also es gibt extrem viele Selbstversorgerhütten im Tessin. Das ist unglaublich. Von daher
ist es ja vielleicht auch ein bisschen mühsam, die volle Zeltausrüstung mitzutragen. Das sind ja doch wieder einige Kilo, die man hat.
So ist es, weil die Aufstiege sind ja schon sehr anspruchsvoll. Und ja. Dann noch mit der ganzen kompletten Zeltausrüstung.
Kann man sich schenken, ne? Lieber die Landschaft, Landschaft genießen.
Und in den Alphütten, das ist einfach tolle Atmosphäre. Ja. Also,
sind die arg voll eigentlich?
Nein. Also zur Hauptsaison muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Hauptsaison und Wochenende
muss man reservieren.
Ist die Chance groß, aber so unter der Woche, da geht das gut.
Muss man reservieren? Kann man reservieren?
Es gibt natürlich beliebte Hütten.
Ja.
Also da sollte man sich im Internet auch schlau machen. Viele haben dann natürlich auch so einen Reservierungsplan, wo man dann sehen kann, wann es belegt, wann nicht. Das hat zum Beispiel das Rifugio Corte Nuovo, was ich eben auch jedem ans Herz legen kann. Das ist einer meiner Lieblingshütten, weil diese Hütte liegt direkt auf einem Grat. etwas unterhalb vom Pizzo Ruscada. Das ist ein Gipfel zwischen dem Cento Valley und dem Onzanone-Tal und ein Traumplatz.
Mit Blick zu erreichen.
Lago Maggiore. Wie bitte?
Gut zu erreichen auch, oder?
Ja, sehr gut sogar, denn ich meine, so viele Seilbahnen hat es nicht im Tessin und dort im Cento Valley gibt es eben eine Seilbahn, die auf den Monte Camino hinauf befördert. Man spart sich dann also schon mal, ich glaube, 1000 Höhenmeter oder so. Und vom Monte Camino ist es nicht mehr so weit zu diesem Refugio, etwa 1,5 Stunden.
Wäre also auch was für jemanden, der das mal ausprobieren will, das Übernachten im Tessin. Vielleicht sagt, boah, Fitness, muss ich mal gucken, ob das reicht für die steilen Aufstiege.
Ja, genau.
Dann wäre das ja eigentlich auch eine schöne Empfehlung. Und hast du denn auch noch einen Tipp, sag ich mal, für die Fortgeschrittenen, für die Konditionstiere, wo du sagst, boah, da muss man ganz schön acten, dass man zu der Hütte kommt, aber es lohnt sich total, weil die hat man dann einfach für sich alleine.
Also was ich anspruchsvollen Berggängern empfehlen kann, ist eben die Alta Via Valle Maggia. Die hat schon auch einige Klettersteigabschnitte.
Ah, muss man Klettersteigset auch mitnehmen oder ist es nur mit Hand am Seil?
Es sind kurze Stücke, also und oft sind es dann auch Ketten. Da eignet sich natürlich so ein Klettersteigset nicht so.
Ja.
Ja, ich denke, da muss jeder selber schauen.
Also wenn jemand fit ist und trittsicher und schwindelfrei,
genau. Also
hat er genug Hilfen.
Also es ist eine Route für Fortgeschrittene. Und Fortgeschrittene heißt, die sind eigentlich oder die müssen komplett schwindelfrei sein und perfekt trittsicher.
Ja, dass man da keine falschen Vorstellungen weckt, so, das geht schon mit Kette und also als Einsteiger sollte man sich die Tour vielleicht nicht vornehmen.
Nee, absolut nicht. Ja, Hütten, die schwer erreichbar sind, dann vielleicht eher, ja, weil, das Rifugio Alenje finde ich auch so eine Wahnsinnshütte, also die liegt unterhalb vom Monte Gridone, direkt überm Lago Maggiore.
Also, und schöne Aussicht.
Wahnsinn, also finde ich gigantisch von der Aussicht her, auch vom Komfort her, sehr komfortable Hütte. Die wird, glaube ich, sogar in der Hauptsaison bewirtschaftet, außerhalb von der Hauptsaison ist sie unbewirtschaftet. Und von dort aus den Monte Gridone zu besteigen, ist wunderschön. Und da kann man auch eine tolle Runde machen, dann Richtung Italien. Das ist dann eine grenzüberschreitende Rundwanderung, die ich sehr empfehlen kann.
Aber schon mit Anspruch, so wie es sich anhört.
Ja.
Also auch eher für
man muss
den genau. fortgeschrittenen
also, es ist jetzt nicht so anspruchsvoll wie die im Versaskertal, aber im oberen, mittleren Bereich würde ich sie setzen, ja.
Okay, ist es denn sinnvoll, Mitglied im DAV zu sein oder sogar im SRC?
In jedem Fall. Also es ist immer günstiger.
Greift DAV?
DAV-Mitgliedschaft greift also in der Schweiz? Ich glaube, für die SRC-Hütten ist es dann möglich. Wobei natürlich ein Teil der unter der Selbstversorgerhütten im Tessin nicht beim SRC sind, sondern das sind dann so private Organisationen, die sich drum kümmern und dann eben auch das ehrenamtlich bewirtschaften, wo dann die Hüttenwirte wechseln so alle 2 Wochen. Und dann muss man schon eher in dem Verein, in dem direkten Verein sein, um das günstiger zu bekommen. Ja.
Aber sonst zahlt man halt einen etwas höheren Preis und kann es aber trotzdem
nutzen. Ja, das ist sehr, sehr oft ist das so ein Unterschied von 10 Franken oder so.
Ja, gut. Also wenn man öfters in der Gegend ist, lohnt es sich vielleicht in so einem kleineren, lokaleren Verein Mitglied zu werden. Und sonst
ja, oder man meldet sich und hilft ehrenamtlich mit für 2 Wochen mal Hüttenwirt. Das ist vielleicht auch nicht schlecht.
Das ist aber eigentlich auch eine coole Idee, oder? Suchen die Leute auch für 2 Wochen mal?
Wie bitte?
Suchen die auch Leute für nur mal 2 Wochen?
Ja, ich glaube schon.
Erfahrungswerte?
Ja. Ich denke, das lässt sich leicht organisieren. Und dann zum Beispiel das Rifugio Corte Novo sucht noch ehrenamtliche Helfer, denn die möchten, also das Patriziato von Borgone möchte eben noch eine zweite Alphütte nebendran gerne ausbauen, weil momentan gibt's in dem Rifugio Corte Novo nur 6 Plätze. Und man möchte die Plätze eben verdoppeln. Und da sucht man noch ehrenamtliche Helfer. Das wäre ja auch eine schöne Sommerferienarbeit. Ein bisschen Alphütte aufbauen, helfen.
Das ist eigentlich eine perfekte Idee, wenn man sagt, wollte ich immer ausprobieren, mal was in dem Bereich, entweder ehrenamtlich mal eine Hütte betreiben, dann da eben.
Genau.
Wahrscheinlich.
Weil das ist ein Traum da oben. Also ich bin überzeugt, diese Arbeit macht Spaß.
Ja, also wer im Sommer Zeit hat,
genau,
und sollte mal bei den Tessiner Hütten gucken, ob er da nicht für ein Weilchen unterkommt und kann dann eben diese wunderbare Landschaft zwischen Alpen und Seen voll genießen.
Genau.
Jetzt hatte ich dich eigentlich das meiste schon gefragt. Es wäre nur noch eine Frage übrig, weil es kommt ja auch bei uns langsam der Frühling, der rückt näher. Das Tessin ist ja eben als Sonnenstube der Schweiz bezeichnet worden, schon oft. Wann hält denn der Frühling Einzug im Tessin? In den tieferen Lagen früher, weiter oben spät, klar, aber...
Das ist natürlich dann vom Winter abhängig. Der war ja bis vor 2 Jahren... war das Tessin sehr mit Schnee gesegnet. Seit 2 Jahren hat sich das umgekehrt. Es liegt kaum Schnee.
Auch nicht, oder?
Es ist nicht normal. Also es ist extrem wenig Schnee da. Mhm. Das heißt, wenn sollte kein Wintereinbruch nochmal kommen, dann wird es hier sehr früh Frühling geben. Also dann kann man schon im März mit den Blumen, mit den ersten Blumen am Lago Maggiore rechnen und da jetzt sowieso die ganzen Talgründe auch schneefrei sind, kann man jetzt schon zu Wanderungen aufbrechen, was weiß ich, an der Maggia gibt's eine wunderschöne Flusswanderung, wo man dann über mehrere Hängebrücken immer wieder die Ufer wechseln kann. Das finde ich schon auch eine sehr, sehr schöne Frühlingswanderung.
Also wer es gar nicht erwarten kann, kann jetzt schon aufbrechen und die ersten Flusswanderungen.
Genau, die auch gut mit Kindern machbar ist. Und das Schöne ist da die Maggia verändert sich ständig und also das ist eine Wanderung, wo immer wieder neue Landschaftsimpressionen auf einen warten. Ja.
Und in den Höhen, wie liegt jetzt weiter oben noch Schnee oder ist das dieses Jahr ganz?
Also dieses Jahr fehlt der, da fängt der Schnee etwa bei 1800, 1700 an. Und eben, wenn kein Schnee mehr fällt, kann man glaube ich schon im April Nee, kann man eigentlich jetzt schon. Also ich habe
also schon bis, im Dezember, ja.
Bis 1500 kann man schneefrei unterwegs sein.
Und die Hütten haben ab eher Mitte April, Anfang Mai offen oder geöffnet, auch die Selbstversorgerhütten?
Also eben, das muss man im Internet rausfinden.
Okay, das gibt's keine Faustregel.
Es gibt welche, die immer offen und viele öffnen im Mai.
Okay.
Oder sogar April. Okay. Aber das muss man, da muss man
einfach sich nochmal ein bisschen schlau machen.
Genau.
Jetzt hast du ja schon einen schönen Tipp gegeben für die erste Frühlingstour, die schon jetzt stattfinden kann, nämlich im Madjatal. Hast du denn auch noch so einen Tipp für die erste Frühlingsbergtour im Tessin, wo du sagst, Mensch, das ist toll, die geht eigentlich schon recht früh, hat schöne Blümchen oder warum auch immer du die empfehlen magst?
Also was ich sehr, sehr reizvoll finde, ist von Rasa, das ist ein kleiner Weiler im Cento Valley, über den Monte Leone an den Lago Maggiore nach Ascona runterwandern. Das ist dann eine Zweitagestour, die eben durch alle Vegetationsstufen führt und unheimlich spannende und abwechslungsreiche Landschaftseindrücke bietet. Da muss man eben auch aufpassen, je nach Schneelage kann die Tour schon ab April durchgeführt werden. Ja.
Und man hätte dann eigentlich so das Tessin im Kleinen auf einer Zweitagestour, wenn ich das richtig verstehe.
Also,
also die Berge und den
spannend.
See oder einen der Seen.
Und vor allem von völliger Einsamkeit in den mediterranen Trubel von Ascona, wo die Haute Volée gerne flaniert. Mit den ganzen Villen und so. Das ist schon sehr, sehr, sehr kontrastreich.
Dann hätten wir wirklich alle Facetten, die das Tessin so bereithält. Ne? So die Schweizer Bergwelt sozusagen und Dolce Vita am Seeufer und dann auch gerne ein bisschen,
ja, und wer dann in Ascona nicht unbedingt im Grand Hotel übernachten möchte, dem habe ich eben auch noch einen sehr schönen Tipp.
Ja, immer her damit.
Ein Dörfchen, was hinter dem Monte Verità liegt. Der Monte Verità ist so der Aussteigerhügel, der ehemalige Aussteigerhügel von Ascona, wo eben um die Jahrhundertwende sich Aussteiger niedergelassen haben und eine sehr interessante Geschichte hinterließen. Und hinter diesem Hügel ist ein Dörfchen, das heißt Arcenio, und dort gibt es das Grotto Celindo. Und das ist eine wunderschöne Herberge, sehr herzlich, sehr familiär geführt mit guter Küche und preislich völlig in Ordnung.
Dafür ist das Tessin ja auch bekannt für eben die Grotti oder ein Grotto, mehrere Grotti ist das, glaube ich. Das sind so Schenken, kann man sagen. Ne? Das ist eigentlich aus so einem Bergschenkenwesen entstanden, wo man unheimlich
Aus den Kellern. Also Grotto.
Aus den Kellern, ja.
Ein Grotto ist immer ein Keller, wo man die Lebensmittel gekühlt hat. Und aus diesen, also eigentlich ein Kühlschrank. Und weil da hält sich ja das Jahr über eine gleichmäßige Temperatur. Und irgendwann haben sich daraus eben Restaurants entwickelt, die
aber eher bodenständig nach wie vor.
Genau,
oder? Bodenständig. Ja, sehr fein, aber bodenständig.
Bodenständig, ne? wobei sich das eben auch schon in teure Restaurants teilweise entwickelt hat. Da muss man dann auch ein bisschen sich bei Einheimischen mal erkundigen, welches sie empfehlen können.
Also nur weil Grotto dran steht, heißt das nicht, dass es,
so ist es.
Eine
da muss man ein
gute
bisschen
Einkehr
aufpassen.
Wäre.
Muss das kann auch aufpassen. Eine Touristenfalle sein. Ja.
Alles klar. Naja gut, das ist wie im Fränkischen, wo ja auch auf den Bierkellern irgendwann dieses Restaurant oder Beizenwesen, Biergartenwesen entstanden ist. Genau. Lustig, dass es immer in verschiedenen Orten doch ähnliche Entwicklungen gibt. Ne? Aber ja, eigentlich auch logisch, ne? Aus der Kühlung raus, klar.
Ja.
Eine Frage zum Abschluss, Iris. Was ist deine nächste Wanderung im Tessin? Was hast du vor?
Meine nächste Wanderung.
Oder magst du nicht sagen, dass du keinem begegnest?
Also momentan sind wir ja noch auf der Suche nach Schnee. wir wünschen uns noch einen Wintereinbruch. Letzte Woche haben wir eine Wahnsinnstour entdeckt im Talschloss oder am Ende vom Blenjotal. Und zwar ist das so eine Hochebene bei der Alpsiedlung Döttra. Und da würde ich sofort nochmal hingehen. Also wenn es nochmal einen Wintereinbruch gäbe, würde ich da nochmal hin. Das ist unheimlich schöne Landschaft. Und auch im Sommer.
Ich wollte gerade sagen, da kommen wir ja auch im Sommer hin. Wenn du jetzt keinen Schnee kriegst,
vor allem,
ja auch im Sommer hin.
Die ist fulminant im Bergfrühling. Also ist auch bekannt für eine unheimliche Artenvielfalt. Mhm. Und das wär so die ideale Frühlingstour, ja.
Okay, dann haben wir doch von dir noch zum Schluss einen super Tipp bekommen. Vielen, vielen Dank, Iris. Ich denke, jetzt haben die Leute gute Lust bekommen, auch ins Tessin zu reisen, haben vor allem mitgekriegt, Mensch, auch für Schweizer Verhältnisse kann man da günstig wandern, indem man eben eher die Selbstversorgerhütten anpeilt und trotzdem das volle Bergpanorama genießen.
Genau.
Vielen, vielen Dank, Iris. Im nächsten Heft kann man gerne mehr lesen, nochmal zum Tessin von dir, alte Tessin-Kennerin.
Ja, und dieses Bergwandern Südschweiz, das erscheint im nächsten Bergfrühling.
Okay.
Da sind ganz, ganz tolle Touren drin.
Ja, also ich verlinke es auf alle Fälle in den Shownotes, dass man sich einfach ein paar Tipps von dir noch mehr holen kann und eben auch deinen anderen Wanderführer, der ja schon erschienen ist, dass man einfach noch ganz, ganz viele Tipps von dir bekommt. Vielen Dank, Iris, und ich denke, wir sprechen uns vielleicht im Laufe des Jahres nochmal zum einen oder anderen Thema.
Mit Sicherheit. Dankeschön. Danke, Kerstin. Dir einen schönen Tag.
Ebenso.
Tschüss.
Tschüss. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und klar auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.